Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute zu Besuch unterwegs bei Klaus Meyer von Gruppe 20, einer großen Veranstaltungstechnikfirma in Augsburg. Herr Meyer, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf heute.
Sehr gerne, hallo.
Mir geht es heute darum, wie geht es eigentlich der Veranstaltungsbranche und auch den Veranstaltungen in Augsburg mit der Corona-Krise? Es ist ja so, dass es zuerst hieß, Großveranstaltungen bleiben auf jeden Fall mal bis Ende August untersagt. Jetzt vor ein paar Wochen hieß es, so schnell geht das doch noch nicht und die Großveranstaltungen sind frühestens quasi ab November wieder möglich. Ja, das ist ja schon eine Situation, die Ihre Branche ganz massiv trifft, oder?
Ja, wir waren die Ersten und werden die Letzten sein, wie wir immer, first in, last out heißt es bei uns. Bloß wurden wir bisher noch nicht so gehört, sagen wir es mal so, weil wir halt eine Branche sind, die eigentlich immer so ein bisschen versteckt hinten dran ist und es viel zu wenig Leute wissen, dass es uns gibt und wie viele wir eigentlich sind und wie groß wir sind. Deswegen stehen wir nicht so in der allgemeinen Aufmerksamkeit.
Wie groß ist die Branche denn in Augsburg?
Ich habe bloß eine ganz alte Zahl. Da hieß es mal, es gibt in und um Augsburg 38 Veranstaltungstechnikbetriebe. Wie viel das mit allen Veranstaltungsstätten und sonstigen Kunst- und Kulturschaffenden ausmacht, kann ich nicht sagen. Ich kann es nur bundesweit sagen. Da gibt es jetzt ein paar belastbare Zahlen von zwei Initiativen. Ungefähr 230 Milliarden Umsatz. Und über 320.000 Unternehmen in der Veranstaltungsbranche. Das Problem bei uns ist, dass es sehr viele Spezialisten gibt. Wir haben ungefähr 150 einzelne Spezialdisziplinen und aus diesen setzt sich dann eine Veranstaltung oder ein Event zusammen. Und das ist ein bisschen das Problem unserer Branche, dass wir keine zentrale Lobby haben oder einen zentralen Verband, wo alle mit runterfallen, sondern weil es wirklich so vielschichtig ist. Wie gesagt, 150 Spezialdisziplinen ungefähr, Einzeldisziplinen, die da zusammenwirken.
Das ist ja so ein bisschen ein Problem, das auch viele Künstler haben und darüber haben wir auch immer mal wieder gesprochen und berichtet. Da ging es auch oft darum, dass Künstler in ihren vielen Facetten halt auch sagen, gut, wir sind halt viele Einzelkämpfer, viele Freiberufler, viele Selbstständige, die dann da einfach weniger Gehör finden als jetzt vielleicht ein Hotel- und Gaststättenverband oder so. Mhm. Jetzt haben die Künstler aber mehr oder weniger noch den Vorteil, die stehen ja auf der Bühne. Das heißt, die kennt man mit Gesicht. Da hat man vielleicht irgendwie mal ein schönes Erlebnis gehabt, war auf einem Konzert oder in einer Theatervorstellung, wie auch immer. Sie haben es vorher schon gesagt, Sie sind halt eine Branche, die viel im Hintergrund tätig ist. Ist das jetzt was, was Ihnen jetzt irgendwo mehr oder weniger auf die Füße fällt, dass viele eigentlich gar keine Ahnung haben, wie so eine Veranstaltung überhaupt zustande kommt?
Auf jeden Fall. Wir sind... Es hat ein Kollege von mir ganz schön gesagt, wir sind die, die immer in ganz schwarzen Klamotten vor schwarzen Vorhängern oder hinter schwarzen Vorhängern stehen und wir versuchen nicht ins Bild zu kommen und versuchen anderen Leuten eine Bühne zu bereiten für ihren Auftritt und versuchen da nicht großartig in Erscheinung zu treten. Und jetzt ist es aber an der Zeit, dass wir uns mal ins Rampenlicht stellen und sagen, hier sind wir und wir sind auch ganz schön viele und so schauen wir aus und wir haben ein Problem jetzt.
Da gab es ja die Aktion Night of Light vor einer guten Woche, Montag vor einer Woche, der ganz viele Veranstaltungsstätten, aber auch Betriebe in ganz Deutschland rot beleuchtet waren. Da waren Sie auch dabei. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Was macht Gruppe 20 eigentlich und wie sieht so der Alltag aus, wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise ist? Auf welchen Veranstaltungen findet man Sie?
Wir machen ziemlich viel Music-Business. Das heißt, also wir machen viele Tourneen, aber auch alle sonstigen Veranstaltungen wie Firmen-Events oder Gala-Events, wie zum Beispiel den Augsburger Presseball. Wir machen Tourneen mit Roland Kaiser, mit Christy Berg und mit allen möglichen anderen Künstlern, nicht nur deutschlandweit, sondern bei einigen auch europaweit. Also mit Christy Berg fahren wir seit 20 Jahren jetzt durch ganz Europa, selbst auf die Insel hinüber. Und jetzt in der Corona-Krise, wir sind 27 festangestellte Mitarbeiter und die sind alle in 100% Kurzarbeit im Moment. Es sind eigentlich nur noch die Azubis und ich jeden Tag im Betrieb. Wir machen jetzt andere Arbeiten. Wir bauen gerade um. Wir servicen unser Material, solche Sachen. Wir räumen auf. Wir sortieren neu. Ja, machen Service. Und bereiten uns auf die Zeit nach Corona praktisch bestmöglichst vor.
Das sind aber jetzt lauter Dinge, die Sie halt im eigenen Betrieb machen können, bei denen aber kein Geld reinkommt, oder?
Richtig, genau. Also Die Umbaumaßnahmen, die wir jetzt gerade tun, standen eh an. Die kosten zwar richtig Geld jetzt auch, aber die führen wir jetzt trotzdem durch, um dann eben die stille Zeit jetzt auch zu nutzen. Wir machen zum Beispiel eine Hallenbodensanierung. Da war die letzten Jahre nie dran zu denken, das im laufenden Betrieb zu machen, weil da für mehrere Tage die Halle frei sein muss und der Boden nicht genutzt werden darf. Ist eine einmalige Chance jetzt, die ich jetzt auch wahrnehme.
Die Halle, also wir sind hier im Betrieb in Lechhausen.
Genau.
Und was ist das für eine Halle, die ist hier bei Ihnen und wie groß ist die und was machen Sie da normalerweise?
Wir haben halt hier ein Betriebsgebäude mit Büro und mit Lagerhalle und mit LKW-Rampen und da lagert unsere komplette Veranstaltungstechnik und wird geserviced in die Regale gestellt und wenn es wieder rausgeht, wird eine neue Packung zusammengestellt und dann in die LKWs verladen, macht dann eine Produktion und wenn es zurückkommt, wird alles wieder zurückgezählt und auch getestet. Zum Beispiel alle beweglichen Scheinwerfer, alle Moving Lights werden dann an Testtraversen gehängt und durchlaufen Testprogramme und es wird gewartet und die werden sauber gemacht und so weiter. Und erst dann kommen sie praktisch wieder zurück ins Regal und warten da einsatzbereit auf den nächsten Event.
Das heißt, da ist normalerweise Hochbetrieb, weil jeden Tag oder an vielen Tagen LKWs beladen und entladen werden wollen und dann dementsprechend vielleicht auch gut bearbeitet zurückkommen, je nachdem, wie lange sie unterwegs waren.
Besonders jetzt gerade hätten wir gerade Hochsaison, also das Lager wäre jetzt eigentlich so gut wie leer. Also und jetzt ist es halt bis oben hin gefüllt, eigentlich zu voll.
Was heißt Hochsaison bei Ihnen? Sind es dann jetzt hauptsächlich Festivals oder was wäre jetzt um diese Zeit angestanden?
Das wären sehr, sehr viele Festivals, wobei Tourneen auch noch in diesem Bereich laufen. Aber unsere Hauptsaison geht eigentlich schon ab Mai los, wenn die Festivalsaison startet, bis Ende August. Da geht es von einem Festival aufs andere, was natürlich auch das mit sich bringt, dass die Umschläge im Lager, wenn es von einem verregneten Festival, was es ja auch des Öfteren gibt bei uns, nach Hause kommt, dann muss natürlich alles auch noch geputzt und geserviced werden, bevor es wieder aufs nächste weitergeht.
Sie sind ja, glaube ich, auch auf dem Modular in Augsburg vertreten, oder? Wie ist es denn mit diesen kleinen Festivals? Gehen Sie davon aus, dass die im nächsten Jahr einfach so wieder stattfinden können? Oder wird es da einige geben, die sich vielleicht eben nicht retten können, wenn sie ein Jahr komplett ausfallen? Oder wie ist es dann auch mit den kleineren Künstlern? Schaffen die diese Krise?
Ich vermute mal, dass es nicht alle schaffen werden. Dass es nächstes Jahr vom Angebot her einfach weniger sein wird, glaube ich. Da wird es nicht mehr so viele geben. Also sowohl auf Veranstalterseite als auch auf Technikerseite.
Jetzt stelle ich mir vor, also wenn Sie da so ein großes Lager haben mit vielen, vielen Scheinwerfern und Boxen und was auch immer, das ist wahrscheinlich ein riesengroßer Materialwert. Wie ist das? Kann man das über so eine Zeit dann auch halten und finanzieren? Wo würden Sie sich da vielleicht auch Unterstützung staatlicherseits wünschen?
Ich und die ganze Branche wünschen uns da auf jeden Fall Unterstützung, weil ohne diese wird es ganz, ganz viele auch nicht mehr geben, weil die Veranstaltungstechnikbranche ist so ausgelegt, dass wir jedes Jahr sehr viel investieren müssen in neueste Technik, weil mittlerweile ist es so, dass alle Hersteller eigentlich jedes Jahr neue Gerätschaften rausbringen. Ein neues Mischpult, einen neuen Scheinwerfer, neue Funkmikrofone und die meisten Bands und Künstler, die wollen sich irgendwie abheben und wollen die neueste Technik natürlich auch einsetzen. Deswegen wird die dann auch sehr gerne, sobald sowas auf den Markt kommt, auch gleich gerne gefordert. Das heißt, wir sind in einer endlosen Investitionsspirale. Wir müssen jedes Jahr neu investieren. Deswegen gibt es auch so gut wie keine Betriebe, die großartige Rücklagen haben. Weil alles, was an Gewinn erwirtschaftet wird, wird sofort am Jahresanfang meistens in die neuesten Sachen investiert. So gesehen ist es nicht lange durchzuhalten. So eine Krise, wenn die mal ein halbes Jahr, uns fehlen ja diese Umsätze komplett. Also wir können ja auch nicht sagen, okay, die holen wir dann nächstes Jahr wieder rein, weil wir können nächstes Jahr jetzt nicht doppelt so viele Events machen und uns fehlt es einfach und da brauchen wir Hilfe. Und auch jetzt für den laufenden Betrieb laufen unsere Kosten ja ganz normal weiter. Also wir haben ja auch ganz hohe Betriebskosten für Raummieten und für Softwarelizenzen und für IHK und BG.
Und wahrscheinlich auch für die LKWs, die da vor der Tür stehen, oder?
Die sind abgemeldet natürlich. Also wir haben schon runtergefahren, was geht. Und es gibt ja auch zum Glück die Kurzarbeit, von der wir Gebrauch machen. Da bleibt dann bloß noch ein bisschen was übrig. Also wird ja nicht hundertprozentig alles übernommen, aber ist natürlich ein sehr gutes Instrument schon mal.
Jetzt gibt es ja viele Branchen, die so ein bisschen umschwenken und beispielsweise eben die Gastronomie ist zeitlang auf den Lieferbetrieb umgestiegen. Es gibt jetzt auch wieder Künstler, die eben andere Konzertformate anbieten, die entweder ins Digitale gehen oder sagen, okay, wir dürfen zwar momentan nur 100 oder 200 Leute einladen, aber wir machen es trotzdem, damit wir irgendwie weiter existieren können. Mhm. Gibt es denn diese Alternativen für Ihre Branche überhaupt?
Es gibt kleine Alternativen, die wir auch schon gemacht haben. Thema Autokino benötigt ja auch Technik, da sind wir auch mit vertreten. Ich sag mal, die Kreativwirtschaft ist ja auch kreativ. Die haben sich jetzt wirklich einiges einfallen lassen. Es gab ein paar Streaming-Konzerte, wo wir auch mit beteiligt waren. Aber es waren auch viele Sachen, wo wir sponsoringmäßig mitgemacht haben. Also wir hatten zum Beispiel für die Augsburger Club- und Kulturkommission zwei große Festivals aus dem alten Gaswerk, wo wir die Technik geliefert haben. Aber das war ein Sponsoring, wo wir kein Geld dafür bekommen haben.
Also man hilft sich da jetzt momentan so gut wie es geht irgendwie gegenseitig aus, oder?
Genau, das merkt man schon, dass die Branche zusammenhält an dieser Stelle, absolut. Und auch, was Sie vorhin gesagt haben, die Night of Light war wirklich mit zum ersten Mal, glaube ich, eine Veranstaltung und ein Aufruf, wo wirklich so viele Firmen sich beteiligt haben, bundesweit. Also das war mal so ja, ein Statement auf jeden Fall.
Ist das was, was die Branche vielleicht auch daraus lernen kann, dass man sich eventuell besser vernetzen muss für die Zukunft?
Ich glaube, die Vernetzung untereinander, ich kann es jetzt nur von meinem Fall, ich mache das seit über 30 Jahren, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungsbetriebe in ganz Deutschland und kann da auch zu jeder Tages- und Nachtzeit bei den allermeisten anrufen, wenn ich ein Problem habe. Trotzdem herrscht natürlich ein Konkurrenzkampf und ein Preisdruck in der ganzen Branche, auch mit befreundeten Unternehmern, kommt man nicht drum herum, dass man mal gegeneinander für dasselbe Projekt anbietet. Aber ich glaube, dieser Zusammenschluss war jetzt schon mit dieser Aktion vor allem ein großes Vorwärts.
Hat die Aktion denn für Sie jetzt momentan schon was bewirkt? Das ist jetzt, wir nehmen heute auf am Montag, also genau eine Woche her. Mhm. Gibt es da schon Signale, gerade auch in Bayern aus der Politik, oder warten Sie da noch vergeblich?
Ich habe bis jetzt auch nur was gelesen, dass es wohl registriert wurde auf der politischen Seite. Es sind Hilfen angekündigt worden oder es beginnen zumindest Gespräche. Das war ja das Ziel der Aktion, auf uns aufmerksam zu machen und mit der Politik in Gespräch zu kommen. Das war ja der eigentliche Aufruf. Ich denke, das ist geglückt.
Wie denken Sie denn, dass es weitergeht? Also bis Ende Oktober sind ja die Großveranstaltungen schon mal fix verboten. Mhm. Gehen Sie davon aus, dass es ab November wieder Veranstaltungen mit 1000 Personen aufwärts geben wird?
Der erste Termin war ja bis September oder bis Ende August. Da hat aus der Branche auch niemand dran geglaubt. Genauso wenig wie jetzt Ende August glaubt auch niemand dran, dass dann Großveranstaltungen wieder losgehen
Ende
werden.
Ende Oktober.
Ja, genau. Wird nicht funktionieren, glauben wir nicht. Weil erstmal, es fehlt die Definition, was ist eine Großveranstaltung? Laut Versammlungsstättenverordnung ist es ab 5000 Personen, wurde aber bis jetzt von der Regierung noch nie definiert, was ist denn eine Großveranstaltung? Ich rechne damit, dass im Herbst kleinere Shows, vielleicht bis 1000, 2000 Leute irgendwie mit Hygienekonzepten wieder funktionieren werden und zugelassen werden, aber Großveranstaltungen über 5000 Personen kann ich mir nicht vorstellen, dass das vor Februar nächsten Jahres ein Thema ist.
Wie ist denn das auch mit den Vorlaufzeiten? Würde das überhaupt gehen, wenn man jetzt sagt, ja, ich würde gern im November eine Veranstaltung mit 5000 oder noch mehr Menschen machen? Mhm. Wäre das überhaupt möglich, sowas in der Zeit zu organisieren, oder braucht es mehr Vorlauf?
Im Moment würde es funktionieren. Im Moment würde es auch sogar kurzfristiger noch funktionieren. Aber so eine Großveranstaltung mit allem drum und dran und Sicherheitskonzept und Hygienekonzept dauert dann eigentlich schon länger.
Wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen, was Sie so alles machen. Sie haben jetzt vorher gesagt, Sie haben 27 festangestellte Mitarbeiter, Sie haben auch Azubis. Mhm. Jetzt gehe ich davon aus, wenn Sie parallel auf größeren Veranstaltungen sind, werden Sie wahrscheinlich auch nicht ohne Freiberufler und Selbstständige durchkommen.
Nee, wir haben sogar eine ganze Menge in unserem Pool. Jetzt in der Zeit, Hochsaison, Festivalbetrieb, hätten wir bis circa 100 Leute unterwegs pro Wochenende.
Kriegen Sie da auch mit, wie es denen jetzt aktuell geht? Die waren ja theoretisch auch in diesem Soforthilfeprogramm drin, das dann irgendwie mit Verspätung gestartet ist, das eben auch die Künstler betroffen hat. Mhm. Funktioniert das oder sind da viele aktuell eigentlich irgendwo einfach auf Hartz IV angewiesen?
Nee, die meisten, die ich gesprochen habe, haben sofort Hilfe erhalten, aber das ist ja auch jetzt nicht was, wo man ein halbes Jahr damit auskommt. Also die meisten haben sich mittlerweile einen anderen Job gesucht. Die einen bauen Solaranlagen auf Dächer, der andere ist Zimmermann, der dritte war Spargel-Erntehelfer und manche fahren LKW. Es gibt aber auch Kollegen, die haben jetzt ganz gute Jobs in der Industrie bekommen, die auch ganz gut bezahlt sind. Und ich habe ein bisschen Angst, dass nach der Corona-Krise plötzlich viel, viel weniger freiberufliche Techniker zur Verfügung stehen werden, weil nicht mehr alle in unsere Branche zurückkommen werden.
Die ja wahrscheinlich auch einfach verbunden ist mit ja, ganz anderen Arbeitszeiten als Industrie. Also das ist ja immer das in der Veranstaltungsbranche. Ja. Man arbeitet halt wochenends und nachts, wenn alle anderen zum Feiern gehen.
Und kriegt es dann nicht mal so bezahlt. Also weil es gibt keine Nacht- und Feiertagszuschläge oder sowas bei uns. Das ist ganz normal. Also es ist eine sehr harte Branche, muss man schon sagen. Ja, und da werden nicht mehr alle zurückkommen, glaube ich.
Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer erklären, vielleicht zum einen, wie sind Sie überhaupt in diese Branche reingerutscht? Wenn Sie sagen, es ist eben so eine harte Branche, vielleicht können Sie auch ein bisschen erklären, warum sind Sie da seit 30 Jahren dabei? Woran liegt es? Was macht auch den Reiz vielleicht aus?
Bei mir, ich bin reingerutscht, das war so ein bisschen aus familientechnischen Gründen. Meine Tante und mein Onkel hatten ein Management für verschiedene bayerische Künstler und Bands. Und da bin ich schon als 12-Jähriger, 14-Jähriger durfte ich dann schon mitfahren zu irgendwelchen Diskothekenauftritten und durfte Verfolgerspot bedienen und sonstiges. Hab das dann zu meinem Hobby gemacht und eigentlich sofort nach meiner Lehre, die ich damals gemacht habe, hauptberuflich weitergemacht.
Haben Sie dann in dem Bereich schon eine Ausbildung gemacht oder war das noch was anderes?
Das war noch was anderes, da gab es das noch gar nicht. Mhm. Die Fachkraft für Veranstaltungstechnik gab es damals noch nicht. Das war alles selbst beigebracht und ich habe damals noch Kommunikationselektroniker gelernt. Das war zumindest ein bisschen was in die Richtung und Strom. Genau. Und dann wurde das, ja, ist das einfach gewachsen, das ganze Ding. Und ich habe selber Musik gemacht, viele Jahre, und habe dann eben von auf der Bühne hinter die Bühne gewechselt. Irgendwann.
Was steckt denn alles dahinter? Von jemand kommt, sagt, ich möchte hier und dort ein großes Konzert machen oder was auch immer für eine Veranstaltung, bis das dann wirklich funktioniert. Was steckt da alles mit drin? Wo sind Sie überall hinter der Bühne aktiv?
Es geht ja weit vorher los. Also wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, er möchte ein Event machen oder ein Konzert machen oder sowas, dann ist es ja in der Regel, sage ich mal, ein halbes Jahr vorher. Und dann geht es erstmal los mit einem Design und einer Kalkulation. Also in erster Linie wird ein Bühnendesign und ein Lichtdesign erstellt. Das wird dann meistens sogar in CAD-Programmen gezeichnet und auch sogar visualisiert in 3D. Dann wird es dem Künstler oder dem Eventmanager präsentiert. Mittlerweile geht es sogar mit Virtual Reality Brillen und sowas, dass man sich wirklich auf einem 3D-Modell auf der Bühne bewegen kann und sich das sogar alles angucken kann vorher aus verschiedenen Blickwinkeln. Wenn das dann mal irgendwann abgeschlossen ist, dann gibt es eine technische Planung, wo dann wirklich jedes Kabel und jeder Stecker, den wir so benötigen, geplant und in einem Warenwirtschaftsprogramm eingebucht wird. Dann gibt es irgendwann, wenn das fertig ist und die Kalkulation und das Angebot dazu abgeschlossen ist, wird Personal gebucht, Transporte werden gebucht, das Material wird im Lager gesettet, also hergerichtet und zusammengestellt, und teilweise werden Spezialanfertigungen dafür gebaut für manche Projekte oder es werden Kabelbäume vorher gemacht, alle Lampen werden beschriftet und so weiter. Also es hat schon ziemlich Vorlauf dann, weil meistens fehlt uns die Zeit am Veranstaltungstag. Also muss das relativ schnell gehen, dieser Aufbau und dieser Abbau. Und dann fährt man hin, baut das ganze Ding auf, hat Proben, Soundcheck, was ich jetzt vergessen habe. Oft wird noch bei größeren Veranstaltungen die Lichtprogrammierung ist mittlerweile etwas zeitaufwendiger, wenn man eine große Lightshow erfahren will. Das ist nicht mehr so wie ganz früher, wo ich hinkomme, mein Lichtmischpult anstecke und dann programmiere ich mal 10 Minuten und dann ist alles fertig. Die Scheinwerfer haben so viele Möglichkeiten, dass das vor Ort fast gar nicht mehr möglich ist. Also deswegen wird eben an diesem 3D-Modell, das man da vorher hat, ein Lichtmischpult angeschlossen und dann kann man ein sogenanntes Pre-Programming machen, dass ich mir wirklich auch zum Song, den ich mir da ablaufen lasse, genau die komplette Lichtprogrammierung schon hier in unserem Pre-Programming-Studio vorher mache. und dann auf der Baustelle am richtigen Material dann bloß ein paar Korrekturen vornehmen und dann habe ich schon mal komplette Lichtprogrammierung für alle Songs, die diese Band da heute spielen wird, im Kasten.
Also wenn es dann für das Publikum losgeht, ist für Sie der Großteil eigentlich schon gemacht?
Richtig. Eigentlich, wenn der Aufbau beendet ist, dann kümmern wir uns, viele der Crew kümmern sich dann schon um die nächsten Baustellen, die übermorgen dann sind oder am nächsten Tag irgendwie.
Ja. Ich stelle es mir vom Flair her trotzdem irgendwie anders vor, als wenn ich jetzt auf eine ganz normale Baustelle gehe, weil es ist ja doch irgendwo Zusammenarbeit mit Künstlern, vielleicht auch wirklich mit bekannten Künstlern. Mhm. Sie haben es vorher schon gesagt. Ist das auch ein bisschen das, was vielleicht den Reiz der Branche ausmacht?
Absolut. Also aber nicht, sage ich mal, nicht einmal unbedingt das mit den Künstlern, sondern hauptsächlich die Crew untereinander. Das ist wirklich wie eine zweite Familie. Diese ganzen Gewerke, die da zusammengehören, man sieht sich ja relativ oft, also wenn man auf Tournee ist, dann kommen wir ganz oft nach Hamburg in die Arena oder nach Berlin oder was weiß ich. Und dann über die Jahre kennt man sich da, kennt die Helfer, kennt die Catering-Firmen und die Busfahrer und was weiß ich und alle Trucker. Und das ist wie eine zweite Familie, besonders wenn man auf Tour ist. Wie ich vorhin gesagt habe, ist es wirklich eine sehr, sehr harte Branche, aber dafür auch, man ist unterwegs, man hat immer was Neues. Man muss diese Branche lieben, dann mit den ganzen Unannehmlichkeiten und ihrer Härte, die sie wirklich hat von den Arbeitszeiten und es ist schon kräftezehrend und sowas. Aber
woran liegt es dann, dass es die Uhrzeiten sind, dass man nachts so viel unterwegs ist oder ist es einfach auch körperlich anstrengend?
Es ist körperlich sehr anstrengend, weil wir ja doch viele Tonnen Material bewegen. Unsere LKWs sind meistens bis unters Dach vollgeschlichtet. Natürlich gibt es in jeder Stadt eine Local Crew, also Stagehands, Lokale, die da mithelfen und sowas. Aber trotzdem, es sind immer lange Tage und wir arbeiten viel in der Nacht. Es ist schon anstrengend.
Sind Sie da manchmal ganz froh, wenn dann Veranstaltungen in Augsburg selber stattfinden, dass Sie halt vielleicht keine Anreise von erstmal 10 Stunden bis nach Hamburg haben?
Ich glaube fast, dass uns das egal ist, ob wir nach Hamburg fahren oder in Augsburg eine Show machen. Der Heimvorteil ist natürlich immer schöner, sagen wir es mal so. Aber für uns ist jede Show gleichwertig, egal ob sie jetzt hier oder in Deutschland oder in Österreich irgendwo anders ist.
Was wünschen Sie sich denn für 2021 und vielleicht auch für die Veranstaltungen und Veranstalter hier vor Ort?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass alle durchkommen, dass wir nach der Krise gestärkt hervorgehen und nicht nach der Krise der große Preiskampf dann erst recht ausbricht. Das würde ich mir sehr wünschen, dass unsere Arbeit Gehör findet und auch eine ordentliche Bezahlung dafür in Zukunft auch, ja.
Also auch das Thema Wertschätzung dann.
Genau. Der Preisdruck ist schon ziemlich enorm gewesen die letzten Jahre und gestiegen.
Liegt es daran, dass es immer mehr Veranstaltungen gibt oder mehr Anbieter oder liegt es daran, dass vielleicht auch Menschen im Publikum nicht bereit sind, so und so viel Geld dafür auszugeben? Was hat das für Gründe?
Es steigen beide Seiten. Es gibt immer mehr Anbieter, das ist richtig. Es wachsen sehr viel kleine nach, die auch eine gute Qualität abliefern mittlerweile. Das war früher nicht so. Aber es gibt auch natürlich immer mehr Veranstaltungen und auch kleinere Veranstaltungen haben mittlerweile einen technischen Anspruch, einen sehr hohen. Also es ist ja jede kleinste Coverband reist heute mit eigener Technik-Crew und hat ihren eigenen Ton- und Licht- und Monitormann dabei und vielleicht noch einen Videokünstler. Also der Anspruch ist da schon gestiegen. Also es gibt immer mehr Events und immer mehr gefragte technische Ausstattung, das schon.
Sie haben vorher auch diese Augsburger Club-Szene schon angesprochen. Was meinen Sie, wie wird es bei denen weitergehen? Das sind jetzt wahrscheinlich für Sie nicht die allergrößten Kunden und die mit dem meisten Geld, aber irgendwo kennt man sich wahrscheinlich ja doch schon lang. Da gibt es ja auch viele, die momentan sagen, wir wissen nicht, ob wir diese Krise überstehen. Was würde denn passieren, wenn gerade diese kleinen Veranstalter eben die Krise nicht überleben? Was geht da verloren?
Da geht ein Großteil unserer Kulturlandschaft verloren und auch ein Großteil unserer Feierwirtschaft, also wenn die Clubs schließen, das kann nicht ersetzt werden durch ein großes Konzert oder irgendwie sowas. Und ich kenne sehr viele davon. Wir haben auch einige Clubs technisch mit ausgestattet und haben da gute Verbindungen. Und wenn es die nicht mehr gibt, und die wird es nicht mehr geben, wenn sie keine Unterstützung bekommen, weil wo nichts reinkommt, kann auch nichts rausgehen. Also das wird nicht funktionieren. Und ohne fremde staatliche Hilfe wird es da ganz viele nicht mehr geben.
Haben Sie das Gefühl, dass da von staatlicher Seite, von politischer Seite manchmal das Bewusstsein nicht da ist, dass auch Feiern und Veranstaltungen eben halt für viele Menschen Arbeit sind, sondern gibt es da manchmal den Eindruck, dass es vielleicht mehr, also weniger als Unterhaltung, als Hobby, als ganz nett abgestempelt wird, aber jetzt das Bewusstsein dafür sieht, dass das einfach Arbeitsplätze sind?
Das war bis jetzt noch nicht so in der Politik angekommen, glaube ich. Es gibt ein paar so Vergleiche, wie viele Angestellte hat die Lufthansa und wie viel Umsatz macht die Lufthansa im Vergleich zu unserer Branche. Und es wurden, glaube ich, 8 Milliarden für die Lufthansa freigegeben und für unsere Kulturbranche 1 Milliarde, was vom Verhältnis her überhaupt nicht passt. Also das hat bis jetzt, glaube ich, die Politik nicht richtig auf dem Schirm gehabt, dass wir so eine große Branche sind mit so vielen Arbeitsplätzen und auch mit so viel Umsatz. Ich hoffe, dass wir uns jetzt hauptsächlich mit dieser Night of Light ein bisschen Gehör verschafft haben.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Mayer, für den Einblick in eine Branche, die man sonst, wie Sie selber sagen, vielleicht nicht so auf dem Schirm hat.
Sehr gerne.
Ihnen alles Gute, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.